Herzlich willkommen zum Apfelklatsch, der Podcast für Geeks mit dem Hang zum angebissenen Apfel. Viel Spaß!
Hallo Toni.
Einen wunderschönen guten Abend, Thomas. Es klang aber etwas gequält, dieses Hallo Tobi.
Ja, ich war noch so am Fertiggähnen. Ich bin
am Fertiggähnen. Müde, ja. Ja, ja. Wir sind
obwohl
ja nicht
wir
im
noch
Gen-Cast.
So früh haben, bin ich doch recht geschafft. Stressige Woche.
18:07.
18:07, genau. Nee, aber ich hatte bis jetzt sehr viel Stress die Woche beruflich. Und vor allem die verrückten Autofahrer. Irgendwie sind wir diese Woche alle am Durchdrehen. Ich weiß es auch nicht.
Die verrückten Autofahrer.
Alle haben es eilig, keiner blinkt. Ja, aus unerfindlichen Gründen wird bis auf Null abgebremst. Ja, und das auf Autobahnen, ja, wo im Berufsverkehr, man weiß ja, wie viel los ist auf den Autobahnen. Ja. Also das ist... Also momentan ist es echt nervig, ja. Gestern noch der Unfall in der Baustelle, ja, da stand ich wieder eine Stunde und dann, das macht alles keinen Spaß.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das Zauberwort heißt Homeoffice.
Hatte ich ja mal sehr lange, einen Tag die Woche allerdings dann, aber das war natürlich auch schon sehr hilfreich, ja. Nur seitdem ich in Frankfurt tätig bin, gibt's das da leider nicht mehr.
Ja, man kann nicht alles haben.
Man kann nicht alles haben. Ich verlange sehr viel, aber...
Bekommen tust du sehr wenig.
Bekommen tue ich gar nichts, ja. Da muss ich mir auch mal Gedanken machen.
Ja, ja, da sitzen wir im gleichen Boot. Ja, verlangen, das tun auch die Apple-Nutzer sehr viel. Und sie haben ein großes Verlangen nach dem Mac Mini. Und ja. Da hat sich doch ein Nutzer gedacht, der schreibt mal eine flotte E-Mail an den Tim Cook. Und Tim Cook hat auch geantwortet. Wir hatten ja letzte Woche noch ausführlich über den Mac Mini gesprochen. Ja. Und man kann es eigentlich ja ganz kurz in einem Satz zusammenfassen. Tim Cook antwortete, dass der Mac Mini ein wichtiges Produkt der zukünftigen Produktpalette sei. Tja, da kann man sich ja freuen, dass der nicht tot ist, ja. Weil...
Wie weit guckt der Tim da in die Zukunft, frage ich da nur?
Ja.
Ich denke mal, die Prioritäten liegen momentan wo ganz anders. Von daher ist es ja schön, ne? Nur wer arbeitet an dem Mac Mini? Der Praktikant? Oder die Ingenieure, die aktuell am iMac Pro oder Mac Pro arbeiten?
Das ist die gute Frage und vor allen Dingen, wie du eben schon sagtest, wie lange wollen sie warten, bis da jetzt mal ein Update kommt bei dem Gerät? Das wird ja Zeit.
Aber andererseits muss man auch mal sagen, der Tim Cook ist ja keine Frau Merkel, ja. Der Mac Mini genießt meine volle Unterstützung.
Das Vertrauen, Vertrauen.
Das Vertrauen, genau.
Ja.
Ja, und dann tschüss. Ja.
Also meine Theorie zum Mac Mini ist ja folgende. Nächstes Jahr munkelt man ja, dass da ja der Mac Pro irgendwie vorgestellt werden soll, zumindest, oder ist konkretisierter, wird was so mit dem Mac Pro passiert. Und dass diese beiden Produkte, der Mac Mini und der Mac Pro, zusammen vorgestellt werden und es mehr oder weniger ähnliche Konzepte sind, nur halt in verschiedenen Performance-Klassen. Und eventuell auch sogar gleiche Gehäuseformen oder ähnliche, der eine etwas höher, der eine etwas flacher, dass das so quasi Brüder sind, diese beiden Rechner, nur halt mit ganz anderen Leistungsmerkmalen logischerweise, weil die können sich ja nicht gegenseitig Konkurrenz machen oder der Mac Mini kann ja nicht dem Mac Pro Konkurrenz machen. Das ist so
die
meine
Frage, wie leistungsfähig ist er? Der Mac Mini war ja in der Vergangenheit immer so ein bisschen unter dem iMac angesiedelt.
Ja.
Sollte er zu dem normalen iMac aufholen, beziehungsweise nicht viel weniger Leistung haben, dann könnte er für voraus, wenn er vom Design her, wie gesagt, so auch ein bisschen in die Mac Pro Richtung geht oder einfach nur aussieht wie eine kleine Version für Mac Pro, könnte das auch schon wieder ein Gerät sein, wo einige sagen, okay, ich hätte zwar viel lieber den Mac Pro, weil ich halt so eine Dose halt haben will. Aber für weniger Geld kriege ich halt ein Mini, der alles das macht, was ich machen will. Und dann verkauft sich der Mac Pro auch wieder.
Ja, Apple schwierig. Muss halt aufpassen, dass sie sich nicht gegenseitig in diese verschiedenen Kategorien selbst Konkurrenz machen. Dass der Mac Mini nicht in die iMac-Geschichte mit eingreift, auch von der Leistung her. Das ist halt eine ganz schwierige Sache. Ja.
Damit hatten sie aber in der Vergangenheit nie ein Problem. Die haben ja auch schon mal gesagt, lieber nehmen wir uns selbst die Verkäufe weg, als dass wir es jemand anders überlassen. Aber es ist trotzdem ein schwieriges Thema. Ich denke eher, der Mac Mini bleibt von der Designsprache her so, wie er jetzt ist. Oder sagen wir mal ähnlich, ob er kleiner, eventuell ein bisschen erweiterbar wird oder leichter erweiterbar wird als aktuell, bleibt abzuwarten. Aber ich denke nicht, dass sich da irgendwas in diese Mac Pro Richtung tut.
Ich könnte mir halt nur vorstellen, dass sie vom Design sehr ähnlich sind und dass die Skalierbarkeit des Mac Minis vielleicht etwas begrenzter ist als die vom Mac Pro, dass man da irgendwo einen künstlichen Deckel oben drauf setzt sozusagen, dass man sagt, okay, bis hierhin kann man das Ding erweitern, da ist Schluss und wenn ihr wirklich einen Number Cruncher haben wollt, dann müsst ihr halt den Mac Pro kaufen, wo man dann mehr CPU-Power reinstecken kann, mehr Slots, mehr Festplatten-Slots, Grafikpower und so weiter. Könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so das Konzept ist. Mac Mini begrenzt, Mac Pro, sagen wir mal, nach oben hin offen.
Also beim Mac Mini, das Einzige, was ich mir wünschen würde, ist, okay, es sind ein paar Wünsche. Einmal bitte bei Intel bleiben. Nicht irgendwie den benutzen, um da irgendwas mit ARM-Experimenten zu machen. Und B, den halt leichter zugänglich zu machen für Festplatten bzw. RAM-Upgrades.
Ja, also wieder ein Schritt in die alte Mac Mini-Richtung, wo man halt besser ans RAM kam und auch noch besser an die Platten gekommen ist und so weiter.
Ja, beim Mini kam es ja schon immer schlecht an die Platte.
Naja, es ging.
Es war schon sehr viel Bastelarbeit. Am besten war es eigentlich immer noch gelöst bei den alten Plastik-MacBooks.
Ja.
Akku raus, Schraube raus, Festplatte rausziehen, Festplatte reinstecken, Ende Gelände. Ja. Und ähnlich fürs RAM. Das war ja derselbe Metallrahmen, den du unten rausgeholt hast. Der hat ja einmal die RAM-Riegel verdeckt und einmal die Festplatte. Wenn man sowas beim Mini haben könnte, du kannst die RAM-Riegel austauschen und du kannst relativ einfach, kommst an die Festplatte ran. Vor allem, wenn sie das ja auf Basis von so einer NVMe machen.
Die ja sehr klein und kompakt ist.
Genau. Und selbst wenn sie hingehen würden, na okay, ein RAM-Steckplatz wäre ein bisschen wenig, aber du kannst, ja, bei meinem liegen die auch noch übereinander, ja, die Riegel. Du kannst da hier auf die linke Hälfte der Unterseite machst du den RAM und auf der anderen Seite gerade den Steckplatz für die M2, ja. M2? Ich glaube, M2 ist es. Ich hab's schon wieder vergessen, ja. Und da machst du so einen NVMe-Riegel hin, ja, ist von unten beides zugänglich, kannst du leicht austauschen. Ja. Das wäre mir im Prinzip sogar noch wichtiger als der Intel, ja. Dann, mein Gott, hau von mir aus ARM rein, ja. Ich hab da eben, solange die Software entsprechend für ARM kompiliert wird oder angeboten wird, ist mir das auch wurscht. Voraussetzt, dass die Leistung nicht schlechter ist, also die Rechenleistung oder der Rechner an sich nicht langsamer ist als ein vergleichbarer Intel-Rechner, soll es mir da im Prinzip egal sein. Ja, dann haut von mir aus auch gerne einen ARM-Chip rein. Aber macht da Dingen nicht zu. Ja, ich würde da gerne die SSD nochmal tauschen und eventuell Speicher upgraden, je nachdem, was die Kiste kostet und wie viel ich auch bereit oder wie viel ich überhaupt am Anfang halt ausgeben kann dafür. Und dann bitte diese zwei Punkte bitte selbst upgraden. Grafik, oh mein Gott, ja, solange die Kiste schnell genug ist, wenn ich sie kaufe, ja, reicht das auch erstmal wieder eine Zeit lang. Ja. Dafür gibt es dann wieder den Mac Pro.
Ja, klar. Das ist richtig. Ich sagte ja, der müsste dann halt quasi wesentlich skalierbarer sein und nach oben hin wesentlich offener sein. Klar.
Vor allem dann auch Upgrades angeboten werden, die man selbst oder im Store noch nachrüsten lassen kann und nicht irgendwie in zwei Jahren kommt ein neues Gerät und musst du mal komplett neu investieren. Ja, das macht keinen Sinn.
Nee, Das sind die ursprünglichen Mac Pro-Nutzer auch nicht gewohnt, dass man da laufend komplett neue Geräte kaufen muss. Die sind halt gewohnt, Blechkiste auf und reinschrauben, rausschrauben und machen und tun. Ne? Das ist halt so. Das sind die Urnutzer sozusagen.
Ja, ja. Genau.
Jo, aber bei Apple scheint auch Tag der Beantwortung von E-Mails zu sein. Der Greg Federici, Mr. Air Force One, hat auch geantwortet auf eine E-Mail. Und er meinte so blumig, dass wohl auch alles gesagt sei dieses Jahr, was Veranstaltungen betrifft, und dass es wohl keine Keynotes mehr gibt. Das hat jedenfalls der E-Mail-Empfänger daraus interpretiert, aus dieser
Aussage. Gibt es keine Keynotes mehr oder kein Keynote mehr? Oder Updates für Keynote?
Naja, ich gehe davon aus. Ich gehe davon aus, dass er Veranstaltungen meint.
Ja. Und, ja, okay, aber was sollte auch kommen, ja?
Ja, was sollte kommen? Mac Mini, nee, Quatsch.
Ja, wäre schön, aber da rechne ich nicht für nächstes Jahr mit.
Nee, ich auch nicht. Ja, was sollte kommen? Vielleicht nochmal eine Veranstaltung zum iMac Pro, dass man nochmal konkretisiert das Ding präsentiert. Das wäre das Einzige, was mir jetzt spontan einfällt, weil der sollte ja dieses Jahr noch kommen.
Ja,
bin ich auch
der
gespannt.
Der kommt in den Store und das war's. Pressemitteilung raus, Ende.
Ja, so wird's laufen. Ne? Obwohl ich mir so eine tolle Veranstaltung nochmal gewünscht hätte, wo sie nochmal detailliert auf die ganzen Werte eingehen, weil das war ja letztens schon etwas oberflächlich, logischerweise. Und jetzt hätte man ja auch mal die Chance, so die volle Performance darzubieten.
Das Problem ist, wenn du dann nur den iMac hast, das ist eigentlich schon wieder zu wenig. Dann bräuchtest du wirklich noch so eine Sache wie ein Mac Mini. Oder aber eventuell neue MacBooks, beziehungsweise MacBook Pros. Aber das sehe ich auch noch nicht. Vor allem, wir hatten ja auch schon in einer der letzten Folgen drüber gesprochen mit den Verschiebungen in der Intel Roadmap, ja, da rechne ich da eh kurzfristig mit keinem Upgrade für das MacBook beziehungsweise MacBook Pro. Was sollte da noch mitkommen?
Ja,
iPad Pro vielleicht? Das ist eigentlich auch der falsche Zeitpunkt, ja.
Das ist der falsche Zeitpunkt. Ja, theoretisch ist da jetzt im Moment nicht viel zu holen, ja. Stimmt. Also,
ich hoffe nicht, dass es daran liegt, dass sie den Termin nochmal nach hinten schieben müssen. und dass sie eigentlich halt so eine Veranstaltung nochmal planen, halt für ein iMac. Aber ich kann mir eher vorstellen, dadurch, dass halt schon alles gesagt ist im Prinzip dazu, dass sie vielleicht, also was sie vielleicht machen, ist nochmal hier ein paar Presseleute zu sich nach Cupertino holen. Dass sie da hands-on machen vor Ort, die Leute das nochmal gezeigt kriegen eine Tech-Demo gemacht, ja, und kriegen dann so ein Gerät mit nach Hause. Das könnte ich mir noch vorstellen, ja.
Ja. Ja, denkbar. Naja,
und dann schreiben wir hier mal. Der Gruber, ja, Dalrymple, ja, eventuell noch der Bohn von The Verge vielleicht, obwohl vielleicht der Nilay, ja, bei The Verge schreiben dann drüber. Und da hast du auch wieder Presse. Und vor allem dann auch dann pünktlich nochmal vielleicht vor der Veröffentlichung oder vor dem Verkaufsstart vom iMac, das wäre auch schon ganz okay, denke ich, für das Gerät.
Hm. Ja. Schauen wir mal.
Genau. Apropos, schauen wir mal. Als Apple iOS 11 vorgestellt hat, beziehungsweise die neuen iPhones und da die Animojis vorgeführt hat, kam mir der Begriff irgendwie bekannt vor. Ich konnte nur nichts mit anfangen. Außerdem habe ich gedacht, es ist ja naheliegend, ja. Animierte Emojis, ja, bietet sich halt durchaus an. Mir war nicht bewusst, dass es da bereits eine App im Store gibt, die so heißt. Aber nachdem jetzt die Geschichte gerade rauskam, dass diese Firma oder der Entwickler, der hinter der App Animoji steckt, Apple jetzt verklagt, ja, wegen der Benutzung des der Marke beziehungsweise des Namens, ja, für was die ja eingetragenes Markenrecht etc. haben, ist mir so ganz im Dunkel. Ich habe ja vor einiger Zeit mich mal durch den Store gegraben, was so diese ganzen auch großen Sticker beziehungsweise diese Emoji-Apps und sowas betrifft. Und da könnte es sein, dass ich sogar über diese App gestolpert bin. Ja, ganz sicher bin ich mir nicht, aber Das könnte durchaus sein, dass mir daher auch der Name ein bisschen bekannt vorkam. Andererseits, wie eben schon erwähnt, das ist ja sehr, sehr naheliegend, animierte Emojis, Animoji, ja. Was natürlich ganz interessant war, ist die Story, ja, die der Entwickler da in der Klage da vorgebracht hat, dass Apple über eine Drittfirma, beziehungsweise über eine speziell dafür gegründete Firma, die vom Namen her und auch von dem Eintrag im Register, also Handelsregister in Amerika, keinen Bezug zu Apple hat, dass sie damit auf ihn zugegangen wären und hätten ihm die Rechte abkaufen wollen. Und also das ist schon eine sehr interessante Geschichte. Link ist in den Shownotes drin, also wer da ein bisschen mehr nachlesen will, kann das gerne tun. Aber ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Apple hat sich im Vorfeld anscheinend, wie gesagt, hat sich auf jeden Fall damit auseinandergesetzt. Anscheinend ist dieser Eintrag als Marke nicht ganz so wasserdicht, wie der Entwickler das gerne hätte. Es gibt da anscheinend 2-3 Angriffspunkte, die Apple ausgemacht hat. Die hatten vor einiger Zeit auch schon mal beantragt, dass das Markenrecht gestrichen wird für Animoji. Von daher mal gespannt. Apple hat ja genug Geld, die können das aussitzen, ja, bis zur x-ten Instanz, wenn es sein muss. Und im Endeffekt können sie dann immer noch sagen, hier Freund, im Prinzip willst du doch eh nur einen Scheck. Wie viele Nullen sollen wir dran schreiben? Beziehungsweise, ja, welche Zahl vor der sechsten Null, ja, sollen wir dahin malen, ja.
Ja.
Von daher.
In dem Fall denke ich auch, dass es denjenigen ums Geld geht, weil ja, ich glaube nicht, dass er mit der App so viel Geld einnehmen kann.
Es ist halt, ja, okay, keine Ahnung, wie gut die im Store war. Apple weiß das wesentlich besser. Vielleicht sind sie auch hingegangen und haben gesagt, hier Freund, du willst einen Dollar dafür, du hast bis jetzt irgendwie 150.000 Mal verkauft. Hier hast du $300.000 und damit hat sich die Sache. Vielleicht wittert er auch einfach nur das große Geld und hat gesagt, nee, Freunde, dann gehe ich halt vor Gericht. Entweder ich krieg hier 1 Million, darunter brauchen wir nicht anfangen zu verhandeln. Ja, man weiß es nicht. Aber im Prinzip, ja, selbst wenn es 1 Million wäre, 2-3 Millionen, das ist ja für Apple, ist das ja Peanuts. Ich denke mal, die werden jetzt abwarten, wie das ausgeht mit der Streichung des, und wenn es gestrichen wird, umso billiger für Apple, ja, dann können sie immer noch sagen, hier, Freund, hättest du mal das Geld genommen, was wir dir geboten haben, jetzt gehst du leer aus, und wenn es nicht gestrichen wird, mein Gott, dann stellt man halt einen Check aus.
Ja.
Dann werden wahrscheinlich die Anwälte von ihm nur mehr Geld dran verdienen als er selbst.
Davon ist auszugehen, ja.
Aber naja.
Andererseits, vor allen Dingen, er hätte ja das Geld nehmen können und die App einfach nur umbenennen können. Er hätte ja weiterhin die App verkaufen können.
Das wäre wahrscheinlich auch so das gewesen, was Apple ihm vorgeschlagen hat. Man weiß nicht, wie die Gespräche gelaufen sind, ja, im Vorfeld.
Ja.
Wer sich da wie stur angestellt hat, ja, weiß man ja, wird man wahrscheinlich auch nie rauskriegen, wenn da irgendeine Einigung stattfindet, ja, NDA, Ende Gelände, ja, da hörst du wahrscheinlich nie wieder was davon. Aber, ja, die Frage, die sich mir stellt, es muss zumindest mal in seinen Augen oder in den Augen seiner Anwälte oder seines Anwalts, Anwältin, keine Ahnung, nicht genug gewesen sein.
Ja gut, ich meine, man setzt ja erstmal so klein wie möglich an. Das würde ich natürlich auch an Apples Stelle tun.
Klar. Ja, vor allem, weil sie ja auch wissen, ja, du hast bei uns so viel verkauft zu dem Preis. Ja, du hast da, wie gesagt, keine Ahnung. Ja, selbst wenn es 1 Million ist, ja, dann bieten sie entsprechend Geld und dann hat sich die Sache. Aber ich denke nicht, dass hat er so viel verkauft vielleicht davon.
Keine Ahnung.
Wobei, bei 1 Million wären es auch nur 700.000, die er bekommen hätte.
Genau.
Abzüglich der 30%, ja.
So sieht's aus. Und die Einnahmen muss er dann auch noch versteuern, logischerweise. Also so viel das, bleibt auch nicht mehr über.
Ja.
Das ist ja noch eine ganz andere Geschichte. Ja, es bleibt spannend. Schauen wir mal, was da passiert.
Ja.
Spannend ist es auch im Nest-Bereich geworden. Also jedenfalls für mich. Ich bin ja so ein Nest-Fan oder beschäftige mich mit der Technologie sehr intensiv und habe da auch schon einige Geräte testen dürfen und ja, vor ein paar Tagen kam ein neues Gerät von der Firma QNIP auf den Markt. Ich habe ja einen Systemwechsel vollzogen vor einigen Monaten von Synology auf QNIP.
Hatten wir da nicht auch drüber gesprochen?
Über die, die wir jetzt gerade hier besprechen?
Nein, aber ich meine über den Wechsel und was du
da. Über den Wechsel haben wir auch mal gesprochen. Ja, ja, genau. Und über die neue Maschine sozusagen, das ist ja auch wirklich eine Maschine, weil wenn man sich die technischen Daten anschaut, dann kann man da wirklich Großes erwarten. Das Ding hat einen Quad-Core Celeron-Prozessor, den J3455. Das Ding hat als Besonderheit zweimal Thunderbolt 3, respektive USB-C, zweimal einen M2-Slot für den Verbau von SSDs, zum Beispiel auch als Caching-Modul, viermal traditionelle 3,5 Zoll Slots, die 3,5 Zoll und 2,5 Zoll vertragen können, dreimal USB 3.0 und als Besonderheit auch zwei HDMI-Anschlüsse, die 4K-fähig sind, also eine richtige Multimedia-Maschine, die natürlich auch die Möglichkeit hat, Virtualisierungen vorzunehmen von Betriebssystemen, also auf der Maschine selbst. Das ist eigentlich ein NAS-System, wo man sagen kann, ja, da kann man eine Menge mitmachen. Als direktes Media Center oder auch als direktes angeschlossenes System. Wir haben PCI Express Steckplätze zum Aufrüsten der Netzwerkkonnektivität oder der Netzwerkskalierfähigkeit auf höhere Geschwindigkeiten. Und als Besonderheit hat das Ding vorne noch ein OLED-Display, also ein Touch-Display, wo man dementsprechend Einstellungen und auch Informationen, also Einstellungen vornehmen kann und auch Informationen angezeigt bekommt über den Status des Gerätes, Temperatur, welche Platte aktiv ist, Laufwerksaktivitäten, also Statusanzeige und quasi wie geht's dem Gerät gerade mehr oder weniger oder auch wo die aktuelle IP-Adresse angezeigt werden kann, also so ein klassisches Status-Display. Das habe ich zwar in meinem Gerät hier auch, so ein Status-Display, aber das ist noch ein ganz normales LCD-Display, also nicht so modern wie dieses OLED-Display. Ja, ich finde, das ist ein sehr interessantes System, vor allen Dingen auch in einer Preisklasse, wo man sagen kann, ja, mit so 900 Euro in dieser Leistungsklasse finde ich das sehr attraktiv. Wo ich die Pressemitteilung gelesen habe, dachte ich, das Ding ist wesentlich teurer. Ich war überrascht, dass es so günstig ist. Kommt für das
Geld aber ohne Platten, oder?
Ja, logisch. Platten musst du auch noch reinstecken, ja.
Das ist eigentlich auch nichts für den durchschnittlichen Heimanwender.
Ja, sagen wir mal so, für den ambitionierten Heimanwender, der sowohl ein leistungsstarkes NAS haben will, als auch ein starkes Media Center. Also es ist ja nun mehr als nur ein simples NAS.
Ich will nicht wissen, wer vielleicht das Ding anschafft und nicht annähernd die Hälfte der Funktionen da ausnutzt.
Ja, das ist korrekt. Also das Ding ist halt von der Konnektivität extrem interessant und mit USB-C, ja. Also Thunderbolt 3.
Ich habe die Seite offen und bin mir gerade da gucken, welche Netzwerkkarten es da für das Ding gibt. Also das ist schon gut ab.
Ja, also das hat auch wahnsinnig große Querschnittskompetenzen. Das Ding kannst du auch im Businessbereich betreiben. Wie gesagt, mit der Netzwerkkonnektivitätsmöglichkeit, dass man das wirklich skalieren kann nach oben. Und du kannst es auch als Multimedia Center nehmen. Und das ist halt, was für mich das Ding so interessant macht, sagen wir es mal vorsichtig. Begehrlichkeiten sind geweckt.
Ja, aber je nach Anwendungsfall ist halt die Frage, ob das ob es das dann auch wirklich sein muss. Ja.
Ja,
weil bis das Ding mal fertig konfiguriert ist.
Naja, das fertig konfigurieren hast du ja bei jedem NAS, das Problem in Anführungsstrichen, ob du jetzt ein langsames hast oder ein schnelles hast, das muss erstmal vernünftig eingerichtet werden. Und QNAP oder Synology ist ja wahnsinnig komplex und bietet ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ja. Ja. Also das hast du ja beim kleinen 2-Bay-System mit wenig Leistung oder auch bei diesen großen Systemen. Die Oberfläche ist ja mehr oder weniger identisch. Ja. Abgesehen halt von den Features, dass die Kleinen ein bisschen weniger können, aber das Betriebssystem an sich auf den Systemen ist identisch.
Oh, sehe gerade, kommt mit einer netten Fernbedienung. Ne?
Die ist auch noch dabei, ja, ja.
Aha. Dann ist echt die Frage, wie laut wäre das Teil im Betrieb, ja. Wobei ins Wohnzimmer stellt man sich das ja in der Regel eh nicht.
Selbst wenn man es als
Mediasender benutzen will, ich weiß nicht, ob das so der richtige Standort ist.
Also ich habe das mal ausprobiert. Ich habe ja so ein ähnliches System von QNAP, natürlich weiter vor von den Modellreihen, aber das hat auch einen HDMI-Ausgang. Und habe das mal eine Zeit lang halt im Wohnzimmer ausprobiert und es geht ohne Probleme, weil wenn der Fernseher läuft, hast du ja sowieso eine gewisse Grundlautstärke. Das funktioniert ohne Probleme. Und wenn der Fernseher halt nicht läuft, kannst du ja es ja so konfigurieren, dass das NAS in Ruhemodus geht und nur bei Aktivität halt in den Betriebsmodus oder in den Aktivmodus geht. Da gibt's ja sehr viele Möglichkeiten, das Ding auch in den Schlafmodus zu schicken letztendlich. Ja. Aber durch die HDMI-Konnektivität und durch die direkte Wiedergabe am Bildschirm bist du ja mehr oder weniger zu gezwungen, das in die Nähe des Fernsehers zu stellen. Es sei denn, du willst jetzt 10 Meter HDMI-Kabel durch die Wohnung schleifen. Das ist eine andere Geschichte.
Ja. Aber wenn du, das nächste Problem ist, selbst wenn du das im Wohnzimmer relativ nah zum Fernseher aufstehen hast und du musst kein HDMI-Kabel durchschleifen, hast du wieder das Problem irgendwie, obwohl über das Netzwerk, ja, du musst nicht unbedingt per Thunderbolt anschließen, weil Thunderbolt über die Länge wird ja auch ein Thema, ja.
Ja, das Thunderbolt ist halt nur interessant, wenn du wirklich mal ganz, ganz, ganz viele große Datenmengen draufballern willst, ja, dass du halt die Möglichkeit hast, das direkt anzuschließen. Ja. Normalerweise stellt man das Ding irgendwo zentral hin und
es ist
und
ja nicht umsonst ein NAS, ja.
Genau, und Netquad konnektiert das
Attached Storage,
übers Netzwerk und im Netzwerk macht das Ding halt seinen Dienst.
Ja, ja.
Und diese Anschlüsse sind halt nur da, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Festplatte habe mit zig Fotos und will oder die draufpacken oder ein Stick, SD-Karte, ja. Ich glaube, das Ding hat auch einen SD-Karten-Slot, was ich gesehen habe, kannst du das halt da direkt drauf feuern und bei QNAP gibt es ja auch die Möglichkeit, dass du so konfigurieren kannst, sobald du einen USB-Datenträger oder USB-Stick an einen gewissen Port anschließt, dass der automatisch den kompletten Inhalt dieses Sticks in ein vordefiniertes Verzeichnis packst. Also solche Möglichkeiten gibt's ja halt. Und das ist halt alles eine Frage der Konfiguration.
Ne? Ja.
Na gut, genug geredet über das Produkt.
Ja, aber apropos eine Frage der Konfiguration. Wir hatten ja auch schon mal gesprochen über kontaktloses Laden im Auto, weil wir ja in Bezug auf die neuen iPhones mit dem kontaktlosen Laden, hatte ich ja gesagt, dass es Autohersteller gibt, die das bereits anbieten. Ich mir aber nicht sicher war, welche Hersteller und ob die halt auch kompatibel sind mit dem iPhone. Jetzt gibt's gerade, oder es, was heißt, gibt gerade, Apple hat eine Liste veröffentlicht mit Autoherstellern, die entweder schon oder demnächst die Qi-Ladefunktion in ihren Wagen anbieten, darunter, ja, eigentlich von den Namen her oder von den Herstellern her keine Überraschungen groß. Das ist immer die Frage, ja. Beim ein oder anderen Hersteller, gerade im Premium-Segment, wird es ja wahrscheinlich eher eine Sache sein, die Teil der Ausstattung ist. Bei anderen, ja, wird es dann eventuell einfach mit drin sein, ja. Wenn ich dann denke, ja, heutzutage auch gerade was so Integration vom iPhone in das Autoradio betrifft, ist es ja auch immer die Frage, wie weit ist es schon bei den Autoherstellern durchgedrungen? Beziehungsweise Standard oder ist es halt kostenpflichtiges Zubehör, ja. Genauso wird sich es wahrscheinlich auch mit den Ladestationen im Auto verhalten, bis es dann einfach ein Standard geworden ist. Apple gibt allerdings auch an, selbst wenn die Ladestation kompatibel ist, kann es vorkommen, dass das Plus-Modell dann eventuell doch größer ist als die vorgesehene oder die Vorrichtung im Auto, wo der Platz dann, wie gesagt, für diese Ladestation oder für das Telefon halt vorgesehen ist, dass es nicht unbedingt von der Größe her ausreicht. Ist natürlich schon ärgerlich, aber was willst du machen? Du kannst nicht, oder ich würde nicht hingehen und würde dann einfach im Auto, je nachdem, wo es halt ist, in der Mittelkonsole eventuell, da mit Hammer oder Säge dran gehen, ja, um den Platz entsprechend zu vergrößern. Macht vielleicht da nicht so Sinn. Da muss man sich dann natürlich vorher im Klaren sein, ja, bevor man irgendeine üble Überraschung dann noch hat. Ja.
Ja, nicht, dass man die Laubsäge auspacken muss und das
aussägen muss. Das Gute, Das gute Holz, ich wollte eben schon sagen, dass mit falschen Papieren importierte, unter Naturschutz stehende Tropenholz im Auto, dann noch mit dem Sägeblatt da traktiert. Das muss natürlich nicht sein, ja.
Nee. Ich glaube, Holz ist auch derzeit nicht mehr so in Autos. Nur noch gegen, nicht gegen Aufpreis, sondern nur noch als Option zu bekommen. Standardmäßig ist das auch bei Mercedes schon jahrelang, glaube ich, rausgeflogen, diese Holzgeschichte. Ich glaube, jetzt haben sie noch so wahlweise so ein schwarzes, tiefschwarzes Holz, Ebenholz-Optik im Portfolio. Aber dieses helle ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz selten geworden. Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei.
Ja, in der Liste fehlt auch zum Beispiel Rolls-Royce, weil die sind ja auch da noch ganz gut dabei, teilweise mit Holz im Auto, wenn ich es richtig
gehört habe. Ja, ja.
Aber die fehlen da drin. Wobei.
Ist, glaube ich, auch nicht so die gängigste Marke.
Da trägst du wahrscheinlich dein Telefon eh nicht selbst. Ja.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Da hast du deinen Assistenten, der sich um den Akkuladestand deines Telefons dann kümmert. Ja.
Ich glaube, die Rolls-Royce-Fahrer sind meistens auch nicht Selbstfahrer. Im Regelfall sind das Leute, die hinten sitzen und vorne der
Chauffeur sitzt. Ich würde sagen, es kommt auch aufs Modell drauf an.
Ja, ja.
Aber ja, das ist ja im, ja, ich kenne jetzt keinen Rolls-Fahrer, von daher.
Ich auch nicht, also nicht persönlich, sagen wir es mal so.
Ja, von daher. Müsste ich scharf aber überlegen. Ansonsten, klar, die üblichen Verdächtigen, Mercedes, BMW, Audi, ja, Volvo, Toyota, ja, was weiß ich was, ja, die stehen da in der Liste drauf. Ich bin mal gespannt, ja, wie gesagt, mein Auto hat es jetzt nicht. Obwohl ich den Platz hätte fürs Telefon, hat er da keine Ladeschale. Und mein Gott, bis ich mir ein neues kaufe, wird das wahrscheinlich, ja.
Da gibt's schon einen neuen Ladestandard. Wahrscheinlich.
Das denke ich jetzt eher weniger. Apple ist ja kräftig am Promoten von Qi und am Entwickeln und am Einkaufen von Know-how.
Ja, das ist schön. Da baust du mir gerade eine goldene Brücke. Die haben nämlich ein neuseeländisches Unternehmen aufgekauft, die sich da nennen Power by Proxy. Das ist eine Firma, die sich auf G-Ladestationen fokussiert hat und da auch eine wahnsinnig große Produktpalette am Start hat. Sind auch im medizintechnischen Bereich unterwegs, also haben da wirklich auch sehr, sehr viele Produkte am Markt. Und was mich erstmal gewundert hat, dass Apple auch dazu eine Bekanntgebung rausgehauen hat, dass sie den Laden da quasi aufgekauft haben, was sie sonst eigentlich ganz, ganz selten machen. Normalerweise erfährt man das nur aus börsennahen Bereichen, wenn Apple wieder eine Firma aufgekauft hat. Aber diesmal gab es eine offizielle Bekanntgabe. Und was mir sofort aufgefallen ist, wo ich mir das Produktportfolio der Firma angeschaut habe, dass sie auch Ladestationen oder Ladetechnologien haben, die 100 Watt Support liefern. Und da ist mir sofort die Idee gekommen, Moment mal, sehen wir da vielleicht demnächst MacBooks oder MacBook Pros, die über G aufgeladen werden können. Ja. Weil mit 100 Watt ist das ja möglich. Da kann man ja spielend auch einen 15 Zoller laden. Die brauchen ja 85, 81 Watt, die großen. Und da hätte man natürlich auch eine tolle Technologie für die Geräte. Es muss ja einen Grund haben, warum sie den Laden aufkaufen.
Vor allem hätte sich da die Diskussion mit dem MagSafe dann auch wieder erledigt.
Ja, klar. Sicherlich ist das denn nicht die einzige Lademöglichkeit. Es wird natürlich dann die logischerweise die Möglichkeit USB-C geben. Das werden sie nicht streichen. Aber würde ich schon praktisch finden, wenn man das Ding halt so aufladen kann.
Vor allem, wie man Apple kennt, käme die Ladestation da sowieso nicht mit.
Die würden sie dann für, sagen wir mal, 150 Euro Minimum
an den Mann bringen. Wenn es reicht, dann fürs MacBook Pro, ja.
Ja. Ja. Das ist wahr. Ja, aber ich denke, das wird auch ein Grund sein, warum sie, einer von vielen Gründen, warum sie den Laden aufgekauft haben, weil sie halt in der Entwicklung schon sehr, sehr weit sind und da wirklich sehr fokussiert sind, die Firma. Und warum nicht Kompetenz einkaufen, wenn sie da ist. Man muss das Rad ja nicht neu erfinden.
Ja, einmal das. Zweitens haben sie sich ja für Qi entschieden. sind da ja auch relativ groß in der Keynote drauf eingegangen, haben ja auch schon eigene Produkte angekündigt. Die iPhones sind mit dem G-Standard kompatibel. Sie arbeiten an einer Ladestation für iPhone und für die Apple Watch und dann auch für die AirPods. Haben sich da auch dieser Zukauf, ja, von der Firma, ja, das ist eigentlich auch so ein Zeichen, dass sie da committed sind, ja, und dass es jetzt nicht so eine Eintagsfliege ist, ja, oder von heute auf morgen da was Eigenes kommt. Ich denke mal, das wird schon, oder es ist eine Technik, wo sie jetzt investieren, wo sie vielleicht auch hier versuchen, die Entwicklung ein bisschen zu beschleunigen oder nach vorne zu treiben. Und da eventuell auch Eigenentwicklungen oder neue Standards für Qi dann selbst einbringen. Ja, von daher kann man da, denke ich, recht positiv dem Ganzen, was kontaktbasiertes Laden betrifft, also kabelloses Laden, doch positiv entgegengucken. Ja,
ja, absolut. Ja. Klingt spannend.
Bevor wir jetzt vielleicht noch ein bisschen zum iPhone 10 kommen, noch eine News, ganz schnell abgefrühstückt. Und zwar in den Ländern, wo Apple Pay verfügbar ist, also Zahlen mit deiner Watch oder mit dem iPhone, ist der Anteil von diesen, von den Zahlungen, von diesen Mobile Payments, also von diesen Zahlungen mit Mobilgeräten, bei 90%, ja, von Apple Pay am Markt. Wenn man guckt, wie viele Android-Geräte draußen sind, und wie Samsung ja auch gerade mit diesem Magnet oder mit diesem Nachbilden von einer echten Kreditkarte mit dieser Magnetfeldtechnologie arbeitet, ja, doch schon eine gehörige Ansage, wie gut es angenommen wird, nicht nur von den Zahlenden, sondern auch von den Zahlungsempfängern, beziehungsweise von den Läden, ja. Also Hut ab, ja. Bei uns ist es ja immer noch nicht verfügbar. Hust, ja. Apple, hallo. Ja. Ja. Aber was ich ja nicht verstehe, ist, ja, dass sich bei uns die Banken so dagegen sträuben. Klar, die haben gesehen, hier, was Apple gemacht hat mit dem iPod, ja, wie es der Musikindustrie geht. Die Filmindustrie hat Angst vor Apple, ja, dass da dasselbe passiert wie mit der Musikindustrie. Und die Banken haben wahrscheinlich Schiss, ja, dass sie da auch irgendwie ein Riesenstück von ihrem Kuchen verlieren. Aber dass man sich gerade in Deutschland so dagegen sträubt, ich verstehe es einfach nicht, ja.
Ja, bei uns denke ich, ist es, dass die Banken wirklich große Verlustängste haben, irgendwie Geld zu verlieren. Und
berechtigt, ja klar. Wenn die ganzen Transaktionen durch Apple gehen erstmal, bis es bei dir kommt und du ja diesen, in Anführungszeichen, direkten Draht zum Kunden, ja, über die, es ist ja nicht mehr EC-Karte, wie heißt es mittlerweile? Giropay?
Für mich ist es noch eine EC-Karte, keine Ahnung.
Ja klar, aber es ist ja nicht mehr, es ist ja, EC ist ja, glaube ich, mittlerweile Mastercard. Die haben sich ja da die Rechte an EC oder so unter den Nagel gerissen, glaube ich. Giropay?
Boah. Ja, Giropay ist ein Begriff, aber ich glaube nicht, ja, ich weiß es nicht.
Ich bin jetzt echt überfragt, ja. Ich habe auch kein Portemonnaie gerade hier, wo ich die ganzen Karten habe. Jetzt stimme ich mal gerade nachgeguckt, was da draufsteht. Aber wie gesagt, klar, auch gerade mit der anonymisierten Zahlung und dem Verfahren, was Apple verwendet, die Bank kann ja da im Prinzip nicht mehr nachvollziehen, auch wo welcher Betrag dann ja. Aber trotzdem, ja.
Ja, ich meine, die anderen Länder schaffen es ja auch, das anzunehmen und das umzusetzen. Und ja, in Deutschland scheinen sie sich mit Händen und Füßen dagegen zu wehren. Ja. Aber okay.
Ja, dann sollte Apple vielleicht mal mit, wie heißt dann dieser virtuelle Bankanbieter, der die Karten da...
Du meinst das französische Unternehmen?
Ist es ein französisches Unternehmen? Mir fällt jetzt momentan nicht der Name ein. Vielleicht sollten sie sich einfach mit denen mal zusammentun und da Apple Pay einführen, dann explodieren die ohne Ende und die Banken überlegen sich es vielleicht auch nochmal.
Ja. Ja gut, schauen wir mal. was da noch so kommt. Aber du hast hier noch ein Thema drin, iPhone X.
Genau, iPhone 10. Es sind ein paar Sachen, die wir da ansprechen können. Und zwar einmal ging ja, also ich habe es heute gelesen, ich weiß nicht, ob es gestern war oder ob es heute durch die Presse ging, bei Bloomberg ist da auch nochmal ein Artikel aufgetaucht. Und zwar geht es da um die Face-ID-Komponenten und um die Ausschussrate bei der Produktion. Und zwar muss es da Ausschussraten von bis zu 70% gegeben haben. Alle von 10 produzierten Teile sind 7 für den Müll, ja, beziehungsweise erfüllen nicht die Spezifikationen, die Apple vorgegeben hat, was sie sich an Qualität oder erwarten, um halt ihr Face-ID-Modul zusammenzuschrauben. Und das, wie ich diese Zahl gehört habe, habe ich auch gedacht, okay, kein Wunder ja mit den Gerüchten, dass nur so und so viele Geräte da sind, ja, wo ja von immer mal wieder die Zahlen nach unten korrigiert wurden. Auch was so Verfügbarkeiten, Erstbestand etc. betrifft. Auf jeden Fall war ich da doch recht erschrocken, wie wenig da nur rausfällt. Anscheinend haben einige, es muss 3 Produzenten anscheinend geben von den Komponenten, haben 2 davon jetzt Raten erreicht von 50%, was anscheinend als gut angesehen wird. Ich kann es mir zwar nicht so vorstellen, weil 50% Müll ist eigentlich auch noch zu viel. Wobei ja. Die Frage ist, Müll ist ja wahrscheinlich, es ist ja die Frage, nimmt es nur Apple dann nicht und kann man es woanders noch verwenden? Ja, oder ist es wirklich Müll? Ja, auf jeden Fall, was mich überrascht hat, ist halt die Nachricht, dass Apple deswegen, ja, wegen diesen hohen Ausfallraten, dann hingegangen ist und hat die Spezifikationen, die sie ihren Herstellern vorgeben, etwas nach unten korrigiert, damit einfach hinten auch mehr rausfällt. Und das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Klar, ja. Inwieweit oder wie hoch, ja, haben sie einfach die Spezifikation gesetzt? Ja, wie viel Toleranz ist da nach unten noch drin und haben sie den Spielraum einfach ausgenutzt? Oder sind sie wirklich hingegangen und haben gesagt, ah komm, ja, wenn in Zukunft anstatt einer von 1000 ist es jetzt 3 von 1000, die eventuell defekt beim Kunden ankommen oder nicht 100% funktionieren, ist uns auch noch recht. Ja, das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich ehrlich sagen, weil das ist mal von Apple, gerade auch jetzt, was so die Presse und Artikel betrifft und wie es auch dann durch die ganzen News-Outlets und Blogs getrieben oder geschrieben wird, nicht unbedingt gewohnt. Ja, mir ist da kein Fall in der Vergangenheit bekannt, wo Apple gesagt hätte, ja, okay, dann ändern wir die Spezifikationen für die Batterien und passt schon, ja. Wäre mir jetzt nichts bekannt, ja. Deswegen ein bisschen Bauchschmerzen.
Ja, berechtigt. Und ich sag mal, das Gerät ist ja komplett vollgesteckt mit neuen Technologien. Mhm. Von der Gehäusebauform angefangen, okay, da sehe ich jetzt weniger Probleme, aber gab es ja auch in der Vergangenheit, Sprichwort Bandgate, da gab es ja damals auch ein paar Probleme. Ja, oder
alleine auch Display.
Ja, oder ein Antenna-Gate, da gab es ja auch Probleme damals. Also dass es da nie Probleme gab mit dem Gehäuse, das stimmt ja auch nicht. Und dann halt diese neuen Sensoren im iPhone 10, die lassen mich eigentlich auch so ein bisschen von der Idee weggehen, mir jetzt das iPhone zu klicken, weil ich glaube...
ja, okay, umso mehr iPhones bleiben für mich übrig.
Ja, du willst ja nur eins haben, glaube ich, ne?
Ja.
Hoffe ich mal.
Ja. Ich könnte mir auch nicht mehr leisten, davon abgesehen. Nee, ja, aber genau. Auch gerade was Displays betrifft, OLED, das ist ja auch das erste Gerät mit OLED-Display jetzt bei Apple. Ja. Das war ja auch so ein langer Kampf, wenn man mal guckt, was Samsung am Anfang an OLED-Displays hatte. Klar, mittlerweile sind sie da ein Stück weiter, wenn man jetzt auch gerade hört, die Probleme, die LG mit, ich glaube, mit dem V30 hat, die Google mit dem Pixel 2 hat, was das Display betrifft, was ja ein LG-Display ist. Da kann man sich auch schon zusammenreimen, warum Apple mit 100% Samsung da rausgegangen ist. Ja.
Ja.
Wenn man dann auch hört, dass Samsung an Komponenten, die von Samsung im iPhone verbaut werden, bis zu $110 pro Gerät bekommen soll, ja, oder verdient, ja, mit den Komponenten, die sie einfach zuliefern, ist das schon eine ordentliche Ansage, ja. Und ich will auch nicht wissen, wie viel oder wie groß der Anteil des Displays an dem Kuchen ist. Da hatten wir ja in der Vergangenheit auch schon mal drüber gesprochen. Und Ich bin mal gespannt, ja. Ich denke nicht, dass man da irgendwas hört in Bezug auf, jetzt klingelt auch noch mein Telefon.
Ja, also ich bin ja auch der Meinung, dass diese Geräte, sagen wir mal so, in der ersten Phase, also die erste Generation noch eventuell höher fehlerbelastet sein kann als die zweite Generation oder dann die abgehangene zweite Technologie oder die zweite Version des iPhone X. Und deswegen bin ich auch immer mehr der Meinung, für mich persönlich, dass ich dann doch auf ein 8 Plus gehen werde. Und ich bin nicht traurig, wenn ich am Montag ist glaube ich der 27., ne? Ja, Montag. Nee,
Freitag, oder?
Ist das schon diesen Freitag? Dann ist das ja übermorgen. Oh, hätte ich jetzt verpennt. Gut, dass du sagst, aber spätestens
wir haben heute den 25., ja,
ja. Ja, dann ist Freitag der 27.
Freitag der 13.
Nee, dass ich nicht traurig bin, wenn ich keins bekomme. Und dann werde ich dann halt dann ein 8 Plus nehmen und gut ist.
Also ich werde auf jeden Fall, was ist dann, wer ruft denn
da hier andauernd an?
Also wer es beim zweiten Mal wegdrücken noch nicht geschnallt hat. Ja,
ja, ich habe meins komplett ausgeschaltet, dann ist Ruhe.
Ja, das hätte ich vielleicht auch machen sollen, ja.
Ja.
Wo waren wir jetzt gerade? Ja, iPhone 10.
iPhone 10, ja.
Ja, nee, ich werde es auf jeden Fall bestellen. Und weil zurückschicken, mein Gott, die Zeit hast du ja. Ja. Klar, in der Zeit werden hoffentlich keine, wobei, hoffentlich werden eventuelle Probleme in diesem Zeitraum auftauchen. ansonsten,
das ist klar,
wäre es auch wieder ein Garantiefall. Nur es ist natürlich wesentlich einfacher, wenn du es natürlich direkt in den ersten 14 Tagen machen kannst, ja, oder sich da irgendwas rausstellt. Die nächste Problematik, die du hast, wenn du es ja unbedingt haben willst, du hast ein defektes Gerät oder es stellt sich ein Problem mit raus, sie müssen es austauschen. Haben sie denn auch genug Geräte da, um die direkt auszutauschen, ja?
Naja, ich gehe ja mal davon aus, dass sie für diesen Fall auch einen Backlog haben von Geräten, die extra dafür separiert zurückgelegt werden.
Ich hoffe doch. Na, also, wobei, man muss auch mal gucken, in den Staaten mit diesem, ich weiß jetzt nicht, wie das Programm heißt, aber du kannst da ja bei Apple auch direkt das iPhone kaufen mit diesem Installment-Plan, dass du über einen Monat verteilt ja dann quasi eine Rate zahlst und Anspruch jedes Jahr auf ein neues Gerät hast. Die können anscheinend schon vor dem offiziellen Verkaufsstart ihr Gerät bestellen. Die werden vorher da irgendwie freigeschaltet, aktiviert oder wie auch immer. Das ist ja eine Sache. Und was sie auch gesagt haben, jeder Store wird Geräte da haben. Man sollte nur früh genug da sein. Was und ja im Prinzip heißt, Camp jetzt direkt, stell dich an, ja, sonst sind die Geräte nämlich weg.
Ja. Und Geräte da haben ist ja auch immer eine Frage, ja, wie viel Geräte? Ne?
Ja, wie viel Geräte und welche Kombination von Farbe und Speichergröße, ja.
Genau.
Weil wenn am Schluss nur noch die größte da ist in der Farbe, die ich nicht haben will, oder nur noch die kleinste in der Farbe, die ich haben will, beiße ich dann in den Apfel, ja, weil ich es unbedingt mitnehmen will, oder habe ich dann gelost, ja.
Ja. Also bei der Farbe bin ich komplett flexibel, bei der Speichergröße weniger. Da hätte ich natürlich schon gerne die 256er Version in dem Fall. Farbe ist mir relativ egal, weil von vorne sehen die Geräte ja identisch aus.
Ja. Ja.
Und von hinten sehe ich es relativ selten. Also
ja, vor allem, wenn es dann vielleicht noch im Case steckt.
Genau.
Steckt.
Ja.
Was ich auch schon überlegt habe, ist, ob ich Freitag früh einfach mal am Store vorbeifahre. Oder halt hinfahre und mir mal angucke, was da los ist.
Ja, das wäre eine Möglichkeit.
Es liegt ja fast, also mein Taunuszentrum liegt ja fast auf dem Weg zu mir, vom Büro. Es ist nur ein kleiner Umweg. Könnte man morgens eigentlich mal vorbeifahren? Ich bin ja, ich wäre da so um kurz nach, so gegen 6:30, viertel nach sechs, 6:30 wäre ich wahrscheinlich da. Und dann würde ich ja schon sehen, wie viele Leute da stehen, ne?
Ich denke, da werden einige stehen. Und ich denke auch, da werden einige enttäuscht wieder.
Was ich überlegt habe, ist, morgen vorbeizufahren nach der Arbeit, um mal zu gucken, ob schon jemand da steht.
Könnte gut möglich sein.
Aber die Nächte sind nicht so angenehm, ja. Klar, immer noch besser als tiefster Winter, aber so angenehm sind sie jetzt nicht. Es ist auch die Frage, wenn Leute da sind, ja, wäre eventuell jemand von Apple da, der vielleicht nochmal eine Kanne Tee ausschenkt oder so. Das soll es ja auch schon in der Vergangenheit gegeben haben. Beziehungsweise, ich glaube, morgens war das dann vor der Eröffnung. Ja. Irgendwas war da, glaube ich, mal. Aber das, wie gesagt, ich habe echt überlegt, ob ich morgen Abend mal vorbeifahre nach der Arbeit und einfach mal gucke, stehen die ersten schon an oder sitzen schon an und dann eventuell am Freitag nochmal vor der Arbeit vorbeifahre und mal gucke, wie groß ist die Schlange geworden und macht es eventuell Sinn, gleich stehen zu bleiben.
Ah, okay.
Also nicht morgen, aber Freitag
früh. Ja, auf Freitag früh. Ja, ja.
Wenn dann nur 10 Leute stehen oder so, sind die Chancen, denke ich, ganz gut.
Ja, man hofft ja, dass sie mindestens 10 Geräte da haben. Da geht man ja dann von aus.
Ja, ich hoffe, dass Frankfurt, es ist halt die Frage, es gibt ja 2 Stores, aber dass der Frankfurter Store da hoffentlich ein paar Geräte mehr hat als nur 10. Dann, ja, es sollen bis zu 5 Millionen Welt oder für diese 55 Staatsländer verfügbar sein. Wie teilen sie die halt auf? Ich denke mal, China und Amerika sind vorne dabei.
Ja. Und 5 Millionen ist nicht viel.
Nein, 5 Millionen ist überhaupt nicht viel. Das klingt viel. Aber nee. Wenn du mal guckst, 55 Länder.
Ja.
Und es ist ja nicht nur online. Das ist ja dann auch, es müssen ja Geräte auch im, oder es wird ja der Store auch Geräte vor Ort haben. Deswegen, das wird echt eine schwierige Geschichte. Plus, ja, nochmal die ganzen Mobilprovider.
Ja.
Die ja von dem Kuchen auch noch was abhaben wollen. Ja, oder minus da, die ganzen, ja.
Ja, und da ist 5 Millionen wirklich eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein.
Aber sowas von, ja.
Das macht einmal zisch und dann ist es weg.
Dann ist es weg, ja. In einem amerikanischen Podcast hatte ich auch gehört, ja, man sollte online oder halt auch mit der App innerhalb der ersten halben Stunde bestellt haben. Und nicht nur so, hä, was bitte? Das dauert keine 5 Minuten.
Halbe Stunde.
Und die Dinger sind wahrscheinlich ausverkauft, ja. Ja. Von daher, also das war schon sehr, sehr konservativ oder optimistisch gedacht, ja.
Und wenn du dir das Handy nicht dementsprechend schon vorpräpariert oder die App nicht vorpräpariert hast,
ja, da hatten wir
hast
ja auch
du da eh keine Chance. Ja. Ne? Also das musst du auf jeden Fall machen.
Ich denke mal, vielleicht war es auch Absicht, ja, damit da vielleicht ein paar Leute erst später besuchen oder sich da nicht zu sehr beeilen, damit man selbst noch eine Chance hat, ja.
Das kann auch sein, ja. Ja, aber wer erst halbe Stunde, da ist alles vorbei.
Da ist, denke ich mal, die Kuh gegessen. Da kannst du noch Glück haben, dass du wirklich irgendwo einen Store erwischt, der vielleicht noch was da hat und reservieren kann. Ja.
Ja. Gut, wo wir gerade bei iPhone X sind, da habe ich auch noch eine kleine Kurzmeldung, mehr oder weniger. Das will ich jetzt auch gar nicht so in die Länge ziehen. Es gibt ein nettes Video. Zur Aufnahme gibt es das noch. Direkt aus dem Herzen der Technologie sozusagen, aus der Cafeteria vom Apple Campus wurde auch dieses Video gedreht. Eine Tochter von einem Apple-Mitarbeiter, eine YouTuberin, die ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber okay. Jetzt ist die in aller Munde nach dem Video.
Wer hatte die je auf dem Schirm? Ne?
Genau, aber mit diesem Video ging das durch die Blogosphäre sozusagen.
Aus gutem Grund, ja.
Konnte man halt das iPhone X in freier Wildbahn sehen. Man konnte sehen, wie der Vater in der Cafeteria damit bezahlt. Sie hat das Ding von allen Seiten gezeigt. Ja, ein bisschen das Control Center, so ein bisschen den App-Switching-Prozess. Also so ein Mini-Hands-On. War halt auch beeindruckend, weil es halt auch wirklich ein Gerät in freier Wildbahn war und nicht irgendwie so ein Presses-Sample. Und wirklich auch für die im Realeinsatz gezeigt worden ist.
Ja. Und wenn ich es richtig verstanden hatte, ist ja für die Apple-Mitarbeiter, die bereits die Geräte ja auch getestet haben, seit der Keynote Open Carry erlaubt, also nicht nur auf dem Apple Campus, sondern auch außerhalb, dürfen sie die Geräte frei benutzen, müssen sie nicht verstecken, in Cases packen oder so, sondern ist Open Carry anscheinend wirklich erlaubt. Und klar, dass natürlich da ein Apple-Mitarbeiter so ein Gerät hat, gar keine Überraschung, dass die Tochter damit rumspielt, auch groß keine Überraschung, dass sie davon ein Video dreht und bei YouTube hochlädt.
Ja, das hat mich sehr überrascht. Und
so weit auch vor allem vor den ganzen Reviews und vor allem, du siehst das Ding in Action, das ist schon...
Ja, absolut. Und vor allen Dingen, sie hat es ja nicht heimlich gemacht, der Vater war ja, zugegen und wir haben ja sogar noch gesprochen miteinander, was man im Video sieht, über das Gerät, und entweder war das wirklich vollkommen abgesegnet und er hatte sich da nichts, oder hat es da vollkommen legitim gemacht, das Ganze, oder er wusste nicht, was er da tut. Ich hoffe, das war Ersteres und nicht Letzteres. Oder
was seine Tochter da tut, ja, es hätte ja auch sein können, dass... sie eventuell darüber gesprochen haben, das Video erst zu veröffentlichen, am Erscheinungstag oder halt kurz vorher oder so, ja.
Ja.
Das ist ja immer die Frage. Es kann aber auch sein, dass er von seinem Chef das okay hatte.
Ja.
Man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall ist es für ihren YouTube-Kanal sehr zuträglich gewesen.
Ja.
Und man kann halt nur hoffen, dass es wirklich für ihren Vater ja keinerlei Auswirkungen hat.
Ja, hoffen wir.
Das wäre halt sehr schade, ja. Aber da man da jetzt weiter groß nichts gehört hat, zumindest mal ich nicht,
gehen wir mal davon aus, dass
das soweit passt, ja. Vielleicht ist es auch ein netter PR-Stunt von Apple.
Ja, weil es ja auch im Apple-Umfeld gedreht worden ist, direkt in der Cafeteria, ja, könnte sein, ja, dass es mit Berechnung gemacht worden ist, das Ganze. Weiß man nicht.
Auf jeden Fall war es sehr interessant zu sehen und
ja.
Also, mich hat es ja eigentlich nur, wie gesagt, darin bestätigt, dass ich das Gerät auch wirklich haben will. Das Einzige, was mir wirklich Kopfzerbrechen bereitet, ist halt diese News mit, ja, in Bezug auf Face ID halt, die wir vor ein paar Minuten gesprochen haben.
Ja.
Aber andererseits, mein Gott, das wird schon alles passen.
Davon gehe ich aus. Tja, dann würde ich sagen, biegen wir in die Gadget-Ecke ab. Wir sind sowieso schon ein bisschen zeitlich überfällig. Und reden mal über Sonos-Produkte. Das haben wir ja lange nicht getan.
What?
Ja, der letzte war, der letzte war ja erst ein paar Wochen her, der Play 5. Stimmt, genau. Na gut. Sprechen wir über den neuesten.
Was Neues von Sonos?
Ja, sprechen wir über den neuesten Zögling aus dem Hause Sonos. Den Sonos One. Der große Bruder vom Sonos Play One sozusagen.
Erinnere mich nachher dran, dass ich dir da noch eine Frage stellen will.
Ja, ich versuch's, wenn ich's nicht vergesse. Ja, ein Gerät, was wirklich jetzt auch schon ein paar Wochen steht vor dem offiziellen Marktstart. Der offizielle Marktstart war ja gestern, am 24. ist das Gerät offiziell auf den Markt gekommen. Vorbestellungen waren ja schon lange möglich bei Amazon oder auch direkt bei Sonos. Und ich war ja in der glücklichen Lage, dass ich das Gerät etwas vorher bekommen habe und mir ja intensiv anschauen konnte. Fangen wir mal bei den Äußerlichkeiten an des Gerätes. Da gibt es nicht viel großartige Überraschungen. Die Grundform ist identisch mit dem Play One. Auf dem ersten Blick kann man sie aber sofort unterscheiden, dass der Play One ein dunkelgraues Gitter für den Lautsprecher hat oder ja eine Abdeckung der Lautsprecher oder eine Grillbox oder wie man es auch nennen mag. Und der One hat jetzt eine schneeweiße quasi in Wagenfarbe lackiert, hätte ich bald gesagt, wie man bei Autos so schön sagt. Also das Erscheinungsbild ist schneeweiß sozusagen. Da kann man die Geräte auf den allerersten Blick sofort unterscheiden. Und dass der One eine kapazitive Touch-Oberfläche hat, wo man das Gerät lauter leiser schalten kann, das Gerät ausschalten kann oder auch den Sprachassistenten deaktivieren kann. Also auch die Grundfunktion, die zum Beispiel auch ein Echo Dot hat, mit der Deaktivierung des Mikrofons und das ganze Ding quasi ins Auszusetzen, das findet sich hier auf dem Sonos One auch wieder. Die Funktion, die sich auf die Lautstärke oder auf die Klangqualität beziehen, die sind identisch mit dem Play One. Wir haben zwei eingebaute Verstärker, wir haben einen Hochtöner und wir haben einen Mitteltöner verbaut. Das ist also quasi vom Kleinbruder übernommen worden. Nur, dass wir hier noch Mikrofone drin haben. Das sind 6 Mikrofone, die in alle Richtungen ausgerichtet sind und somit hat man auch die Möglichkeit von weiterer Entfernung das Gerät sprachtechnisch zu aktivieren oder dementsprechend Alexa zu aktivieren, dass man halt mit dem Gerät interagieren kann. Die Konfiguration an sich, ist sehr simpel. Ich hatte ja die Beta-Version drauf, dass man das überhaupt nutzen kann, die Sonos-Beta-Funktion. Und es bietet halt auch das alles, was grundsätzlich auch Alexa bietet, nur dass man halt diese zusätzlichen Funktionen hat, die zusätzlichen Skills hat, seine kompletten Sonos-Komponenten zu steuern, zum Beispiel zu sagen, Alexa-Spiele im Wohnzimmer Deutschland Funkkultur ab als Radiosender. Und dann wird in der Wohnzimmer im Play 5 das abgespielt oder spiele direkt am Sonos One das und das ab. Also diese Sprachsteuerung, die man, also die Steuerung der Geräte, die man sonst über die App vornimmt, die kann man mehr oder weniger auch komplett über die Sprachsteuerung vornehmen. Das funktioniert so recht reibungslos und das ist jetzt auch nicht nur eine Funktion, also die Sonos-Steuerung, die man exklusiv nur über den One machen kann, die würde auch funktionieren, wenn ich den Skill aktiviere und das auch direkt mit einem Echo Dot machen würde. Also die Steuerung würde dann auch ohne Probleme funktionieren, bloß so kann ich direkt halt in den Lautsprecher rein sprechen und damit interagieren und bräuchte eigentlich keinen weiteren oder braucht keinen weiteren Echo Dot, sondern es ist so eine 2-in-1-Lösung, die auch von Sonos nach meiner Meinung sehr, sehr gut umgesetzt worden ist. Und ich sag mal, so gut klang noch nie Alexa, weil durch die hochwertige Qualität klingt das natürlich jetzt alles ein bisschen vollmundiger oder volumiger, als wenn ich jetzt hier so ein Echo Dot habe. Selbst wenn ich den großen Echo habe mit eingebauten Lautsprecher, ist das hier schon ein gewaltiger Klangunterschied, logischerweise. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Funktioniert reibungslos, Konfigurationsprozess ist simpel. Das Gerät tut das, was es soll. Eigentlich braucht man jetzt kein dediziertes Amazon-Gerät mehr, in meinen Augen. Man hat auch quasi 2-in-1 und nicht noch ein zusätzliches Gerät rumfliegen. Es ergänzt wunderbar die Sonos-Palette und schließt sich nahtlos ein. Was ich mir jetzt halt noch gewünscht hätte, dass vielleicht das Design der Farbgestaltung etwas gleicher gewesen wäre zum klassischen Play One. Das stört mich ein bisschen, dass man jetzt verschiedene Grill-Designs hat oder Gitter-Designs hat vorne. Der Sonos Play 5 zum Beispiel hat ein schwarzes Gitter vorne. Das ist alles nicht so ganz ganz homogen designt in dem Bereich. Und deswegen, das ist so ein Kritikpunkt, den ich so habe, dass man zwar auch die gleichen Weißtöne auch hat und zwar die grundsätzliche Designsprache, aber dass die Gitterfronten immer noch unterschiedlich sind. Das kritisiere ich so ein bisschen. Aber okay, das ist auch eine Geschmacksfrage. Normalerweise hat man ja auch nicht in einem Raum mehrere Lautsprecher. Normalerweise sind die auf verschiedene Räume verteilt. Und von daher sieht man das ja auch so im direkten Vergleich nicht. Ja. Ansonsten ist es eine Kaufempfehlung für alle diejenigen, die Alexa haben möchten und die vielleicht auch schon eine vorhandene Sonos-Infrastruktur haben. Ist es eine absolute Kaufempfehlung. Ist immer noch günstiger, als sich beides einzeln zu kaufen. Von daher denke ich, ist das eine gute, sinnvolle Ergänzung der Sonos-Infrastruktur. Und das Schöne ist, das ganze bestehende Zubehör vom Play One, sprich Wandhalterung oder Stative, was es da alles gibt, die sind natürlich hiermit auch kompatibel. Das haben sie clever gelöst, finde ich super. Netzwerkanschluss ist auch vorhanden und es wird auch ein Netzwerkkabel mitgeliefert, finde ich auch sehr schön. Und es ist ein Flachband-Netzwerkkabel, was auch schneeweiß ist, auch in der gleichen gleichen Boxenfarbe. Also das haben sie auch detailreich umgesetzt. Man sieht, dass da so viel Liebe im Detail steckt. Jo. Schönes Gerät, bereitet mir viel Freude. Und mein Echo Dot ist jetzt vom Arbeitszimmer in die Küche gewandert. Also habe ich jetzt hier zwei Sprachsysteme und das funktioniert tadellos, auch in Kooperation mit den Sonos-Geschichten. Jo. Das war mein kleines Review zum Sonos One.
Ja. Preislich liegt ja wie der Play One, oder?
Ja, 229 genau. Euro. Und ich gehe mal davon aus, dass der Play One auch demnächst im Preis etwas fallen wird, damit sich auch ein Unterschied oder damit es sich auch lohnt, das kleinere Modell zu kaufen.
Ja. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist, warum sollte ich den Play One kaufen statt des Sonos One? Klar, Antwort wäre, ich will kein Alexa.
Die kann ich ja deaktivieren, die muss ich ja nicht aktivieren. Das kann ich auch
schon. Das kommt noch dazu, aber ansonsten sind die Geräte doch im Prinzip identisch.
Ja, das ist es. Und deswegen gehe ich auch davon aus.
Kann ich den Sonos One mit einem Play One zusammen für Stereo nutzen?
Das ist eine sehr gute Frage, das habe ich noch nicht ausprobiert.
Ah, okay.
Ich weiß, dass man die Play Once als Stereo-Paar connecten kann. Ja. Zum Beispiel auch, wenn man jetzt so ein Soundsystem, also so ein, na, so ein Cinema-Soundsystem machen möchte mit einer Play-Bar oder Play-Bass, wie sie ja jetzt heißt, dann kann man das als Satellitenboxen verwenden. Mhm. Das weiß ich, dass das wunderbar funktioniert. Aber diese Kombination mit einem Play One und mit einem, habe ich noch nicht ausprobiert. Müsste ich mal machen.
Das wäre mal interessant zu wissen.
Ja. Aber es würde auch ziemlich bescheiden aussehen, weil die Geräte ja farblich komplett nicht gleich sind.
Davon das, aber mal außen vor.
Ja. Das probiere ich mal aus. Schreibe ich mir als Hausaufgabe mal aus. Gut. Das auszuprobieren.
Ja.
Okay. Ja, von meiner Seite wären wir fertig.
Ach so, noch eine Frage.
Ja.
Genau, sobald ich ja den Sonos One bei mir in meinem bestehenden System integriert habe, kann ich ja, du hast es glaube ich auch eben schon erwähnt, ja, alle Sonos-Geräte im Haushalt dann über den auch steuern.
Du sprichst diese Geräte halt mit den Namen an, denen du die Geräte haben. Zum Beispiel Küche, Esszimmer, was weiß ich. Und dann sagst du, spiele im Wohnzimmer Radio XY, dann wird das da wiedergegeben. Oder erhöhe die Lautstärke oder schalte auf Stumm. Also diese ganzen generellen Features, die funktionieren ohne Probleme.
Ja. Hat der auch wie die Echos dieses LED-Lauf? Band?
Nein, ja, das kann man als Vorteil oder als Nachteil sehen.
Ja.
Es hat kein optisches Feedback, es gibt nur dieses klassische akustische Feedback. Einmal dieser Quittungston, wenn man sie anspricht, dann kommt einmal der normale Ton, aber dieses Feedback von diesem Lauflicht, das hat das Gerät nicht.
Ja.
Das haben Kollegen als Manko beschrieben. Ich finde es gut, dass da jetzt nicht so eine Disco ist. Kann man sich drüber streiten. Mir gefällt es sehr gut, dass es nicht dort ist.
Also ich kann auf jeden Fall drauf verzichten, ja.
Ich hätte mir gewünscht, dass die Möglichkeit da ist und dass man sie halt aktivieren oder deaktivieren kann, denn wäre beide Seiten geholfen gewesen. Sie haben halt drauf verzichtet und haben also eine wirklich sehr minimalistische Touch-Oberfläche gemacht.
Ja. Okay. Ich gehe nicht davon aus, dass das Gerät wahrscheinlich vor Weihnachten irgendwo reduziert zu haben sein wird, gell?
Das glaube ich nicht. Höchstens die alten, also nicht die alten, sondern die
Play Ones. Das wäre eventuell eine Alternative A zum Echo, also zu dem großen, nicht zum Dot, sondern zum Echo. Oder auch vom Preis her zu einem HomePod. Wenn man halt Siri haben will. Ja.
Man muss halt wissen, was der HomePod, oder man muss halt erstmal sehen, was der HomePod alles so kann letztendlich.
Ja, aber ich glaube vom Klang her, die Play 1 habe ich ja schon gehört, wäre die One auf jeden Fall vollkommen ausreichend und günstiger zu haben. Ja.
Der Klang ist grandios, bin ich sehr mit zufrieden. Natürlich gibt es immer Besseres, aber auch zu wesentlich höheren Kosten. Kannst du jetzt zum Beispiel auch nicht mit einem Play 5 vergleichen, zum Beispiel, absolut nicht.
Ja, das ist schon klar.
Aber es ist ja auch die Möglichkeit gegeben, halt auch alle anderen alten Komponenten in deinem Sonos-Netzwerk damit zu steuern. Also du hast ja nicht nur einen weiteren Lautsprecher, du hast ja auch einen akustischen Controller. Und das ist ja auch nochmal eine perfekte Ergänzung.
Ja.
Und Sonos-Produkte sind halt nun mal ein Hauch teurer, sind aber auch vom Gesamtkonzept und auch von der Qualität halt extrem gut. Das ist halt wie bei Apple, das kostet halt auch ein Pfennig mehr. Ja. Ja, gut, von daher genug zu Sonos.
Gut. Vielen Dank.
Dann wird wie lang die Boxen?
Nein, vielen Dank.
War sehr vielen Dank. Ich habe verstanden, wie lang, siehst du? Ohrenputzen hilft.
Ja, oder halt deutlicher sprechen.
Ja. Vielleicht auch eine Kombination aus beidem. Ich sollte die Ohren putzen und du solltest besser sprechen, denn treffen wir uns auf der Mitte.
Genau.
Gut, und wir treffen uns auch nächste Woche wieder, nehme ich an.
Wenn wir dann nächste Woche, bis zum Urlaub ist noch ein bisschen hin, das passt.
Wenn wir dann drastisch auf die 300 zugehen. Und
in ganz großen Schritten.
Mit ganz großen Schritten.
Und wir uns von hinten an die Schultern.
Ja, Gottlieb Wenderhals, aber der lebt glaube ich noch, ne? Der lebt noch, ja, der lebt noch, ja.
Der alte Holzmichel, ja.
Ja, der lebt noch, Gott sei Dank. Und kurz in die iTunes-Rezension geschaut, wir liegen bei 480, also es ist was passiert.
Vielen Dank, yes, jawohl.
Das freut uns sehr und das hilft uns auch ungemein, auch wenn das keiner glaubt, dass uns das
hilft. Jede Bewertung zählt.
Jede Bewertung zählt.
Wir kriegen da von Apple einen riesen Scheck ausgestellt.
Nein, aber man kommt ja in dem Voting eventuell ein bisschen höher. Ja.
Nein.
Die Apple stellt uns leider nichts aus. Wir stellen halt Apple nur was aus und wir müssen bei Apple immer viel Geld bezahlen, wenn wir irgendwas da kaufen wollen. Also von daher, ich glaube, wir helfen Apple mehr als die uns in dem Fall.
Ja, andererseits, wir müssen ja auch gar nicht so böse oder so sein. Es gibt, glaube ich, gibt es professionelle Apple-Podcaster, die von Apple bezahlt werden? Nö.
Nicht, in Deutschland kenne ich keinen und auch in den Staaten kenne ich keinen. Ja, das gibt es,
die da direkt nicht Kohle kriegen, nee. Die kriegen vielleicht mal das ein oder andere Review-Muster geschickt oder werden zu einer Keynote eingeladen und dürfen da einen Bagel futtern und einen Kaffee trinken. Aber ansonsten...
Ja. Müssen wir mit leben.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen...
Muss man sich mit arrangieren.
Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja, du willst unbedingt Schluss machen, gell?
Ja, will ich.
Ja, wir sind ja eh schon lang genug dabei. Genau, bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommentare wie immer sehr gerne willkommen.
Genau.
Wie gesagt, Freitag ist es soweit. Ja, wer bestellt hat und wer erfolgreich war, bitte auch in die Kommentare reinschreiben. Würde mich mal interessieren. Und ansonsten, ja, viel Erfolg beim Bestellen vom iPhone 10.
Genau.
Schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
Also tschüss.
Ciao.
Das war der Apfelklatsch. Shownotes zum aktuellen Podcast findet ihr immer auf apfelklatsch.de. Weitere Episoden des Apfelklatsch-Podcasts findet ihr immer in iTunes. Oder folgt uns auf Twitter, twitter.com/apfelklatsch. Ihr könnt natürlich auch Fan werden auf Facebook unter facebook.com/apfelklatsch. Bis demnächst. Ciao.